SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Nadine Gode. Manchmal fühlen sich die Dinge erst so richtig gut an, wenn man drüber redet, oder? Gibt einem nochmal so ein doppelt gutes Gefühl, wenn man den Müll nicht nur richtig getrennt hat, sondern auch erzählen kann, dass man sogar diese fisselige Plastikfolie vom Karton geknibbelt hat, bevor man beides separat in die richtige Tonne geworfen hat. Ach ja, tut gut, das zu teilen. Und vielleicht kann man ja den ein oder anderen mit so nachhaltigem Verhalten noch mit anstecken.
Das Diskutieren von diesen Nachhaltigkeitsthemen ist einfach sehr, sehr wichtig dafür, dass dann tatsächlich auch Veränderungen eintreten können.
Sagt Dr. Britta Axel vom Wuppertal-Institut. In ihrem neuen Buch Städte auf dem Weg zur Nachhaltigkeit hat sie sich angeschaut, wie Klimafestivals, Wettbewerbe und Austausch zu Nachhaltigkeitsthemen in Städten genutzt werden, um auch nachhaltiger zu werden. Mehr dazu gibt's gleich bei uns im Globalgespräch. Vorher geht's noch um ein paar technische Ansätze zu mehr Nachhaltigkeit. Und ein Ansatz kommt aus den Niederlanden. Schwimmende Solaranlagen. Hier forschen Wissenschaftler daran, welchen Effekt die Module auf den See und seine Bewohner haben. In Deutschland werden solche Projekte bislang vom Naturschutz ausgebremst, weiß Sebastian Binz.
Die großen Solarmodule treiben auf dem Wasser. Fest verankert sind sie, aber trotzdem folgen sie dem Rhythmus der Wellen. Hier in den Niederlanden gibt es Hausboote und ganze Stadtviertel auf dem Wasser. Da war es naheliegend, auch Solarmodule schwimmen zu lassen. Die größte Anlage Europas schwimmt unweit der Nordsee in der niederländischen Provinz Groningen auf einem Baggersee. Hier wird Sand abgebaut und jetzt produziert eine schwimmende Solaranlage Strom. In Spitzenzeiten 41 Megawatt. Ortswechsel nach Süddeutschland. Auf einem ähnlichen Baggersee im badischen Domersheim wird Kies gefördert. Und auch hier gibt es Pläne, eine große Solaranlage schwimmen zu lassen. Aber deutsche Naturschutzgesetze verhindern das Projekt. Maximal 15% der Seefläche dürfen in Deutschland von schwimmenden Solarmodulen bedeckt sein. Das geplante Projekt war zu groß. Thorsten Volkmann, ihm gehört der See in Dormersheim und er kann grundsätzlich nachvollziehen, dass man die Natur hier schützen muss.
Aber wir haben die Besorgnisse nicht verstanden, besonders weil es genügend Anlagen im europäischen Umland gibt, die deutlich größer sind. Insofern haben wir dieses pauschale Nein für alles, was größer ist als 15%, nicht verstanden.
Aber warum verhindert das deutsche Gesetz die großen Projekte? Das Bundesamt für Naturschutz verweist auf das Vorsorgeprinzip. Man könne nicht ausschließen, dass die Tier- und Pflanzenwelt der Seen gestört wird durch die schwimmenden Solarmodule. Und ganz grundsätzlich, es gäbe zu wenig Forschung zum Thema. Geforscht wird hauptsächlich in den Niederlanden. Dort hat Floris Bochart von der Hanse University in Groningen vor 3 Jahren die erste Studie veröffentlicht.
Wir haben uns auf Sauerstoff, Temperatur und die Mengenänderung des Wassers konzentriert. Diese Werte waren relativ einfach zu messen. Was wir an diesem Ort herausgefunden haben, war, dass man ein paar Veränderungen sieht. Die Temperatur ist geringer unter den Solarmodulen, was logisch ist, weil weniger Sonne auf das Wasser einstrahlt. Das Sauerstoffniveau war vergleichbar. Die großen erwarteten Veränderungen haben wir nicht gefunden. Also die Bedeckung des Wassers hat nicht so einen großen Effekt, wie manche erwarten würden, auch ich als Wissenschaftler.
Also haben die Anlagen fast keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt? Die Qualität des Wassers ist das eine, aber was machen die Solarkraftwerke mit den Pflanzen am See? Und was bedeutet das für den Lebensraum der Tiere dort? Insbesondere hier weist das Bundesamt auf Forschungslücken hin und auch in der niederländischen Studie war das nur ein Nebenaspekt.
Wir haben mit ein paar Ökologen zusammengearbeitet. Wir hatten Taucher, um zu beobachten, welche Unterwasserlebewesen dort sind. Aber die haben auch nicht viele Veränderungen gesehen. Der Grund ist, wir sprechen hier über Baggerseen. Da gibt es nicht viel Leben. Natürlich sind dort ein paar Fische, aber es ist kein wirklich natürliches Umfeld. Also es gab Untersuchungen zur Ökologie, aber nicht so ausgeprägt, wie ich es gerne gesehen hätte. Aber wenn die Frage ist, sollen wir in Zukunft mehr dazu forschen? Ja, definitiv.
Also, mehr Forschung ist notwendig, bevor endgültig ein Urteil über die Umweltauswirkungen von schwimmenden Solaranlagen möglich ist. Deshalb hat das Bundesamt für Naturschutz jetzt eine mehrjährige Studie in Auftrag gegeben. Für deutsche Projekte wie das in Dormersheim bedeutet das, erstmal werden die großen Anlagen nicht aufs Wasser gelassen. Während in den Niederlanden oder auch in Frankreich und Portugal große schwimmende Solaranlagen längst grünen Strom produzieren.
Bis es also auf dem Wasser Technik gibt, wird es noch ein bisschen dauern. Etwas weiter unten im Gewässer kann sie dagegen schon für den Artenschutz eingesetzt werden. Ein Fünftel aller Tier- und Pflanzenarten ist nämlich derzeit vom Aussterben bedroht. Und eine dieser Tierarten ist die Meerforelle, die unter anderem in den Flüssen von Mecklenburg-Vorpommern vorkommt. Aber wie viele Meerforellen leben dort aktuell? Mit Kameras und künstlicher Intelligenz wollen Forscherinnen und Forscher darauf jetzt eine Antwort geben. Patricia Preis berichtet.
In den Flüssen von Mecklenburg-Vorpommern schwimmt so einiges. Die Meerforelle, von der Atlantikküste Europas flussaufwärts, auf der Suche nach ihrem optimalen Platz, sich fortzupflanzen. Doch Meerforellen lassen sich immer seltener in den Flüssen blicken. Turbinen der Wasserkraftwerke verschlingen die bis zu einem Meter großen Fische. Wehre versperren ihnen den Weg. Und für uns, den Menschen, ist die Meerforelle hin und wieder auch eine beliebte Speise. Ihre Reise eine Odyssee. Bereits zweimal stand die Meerforelle auf der Liste der gefährdeten Arten. Grund genug, den Fisch zu schützen, durch Umgehungswege oder sogenannte Fischtreppen etwa. Doch sind diese Maßnahmen effektiv? Es braucht eine Bestandsaufnahme. In trüben und dunklen Gewässern ist das Zählen von Laichplätzen bisher eher mühsam. Und in anderen Teilen von Europa, nun ja, auch ziemlich brutal.
Elektrofischerei hat man das gemacht. Man hat irgendwie 100 Meter Fluss, dann schwachen Strom reingegeben, dass die Fische betäubt sind und hat dann gezählt, wie viele mit dem Bauch nach oben schwimmen. Quasi für den Moment, die waren nur betäubt, aber es ist natürlich Stress und es ist invasiv.
Invasiv, also in die Natur eingreifen. Das will Matthias Fahl vom Fraunhofer Institut nicht. Er überwacht den Meerforellenbestand klassisch mit einer Videokamera. Fast 1,4 Millionen Videos und mehr als 5600 Stunden Filmmaterial, ausgewertet von Wissenschaftlern.
Dann saß ein Mensch davor und hat sich Frame für Frame angeschaut, sage ich mal, hat gesagt, ist das jetzt eine Meerforelle oder ist es nur ein Blatt oder ist es irgendein Entenfuß? Und das ist halt ein sehr arbeitsintensiver Schritt und das ist auch der limitierende Schritt, wenn ich eine größere Fläche beobachten will.
Und diese Zeitraum der Arbeit, die gibt der Experte gerne ab.
An mich, die KI.
Sein Wissen wandert ins künstlich-neuronale Netz. Die KI soll die Auswertung regeln. Denn die erkennt, wie Wissenschaftler, wann und wie viele Meerforellen in den Videos zu sehen sind. Und
dadurch, dass wir jetzt da ein KI-Verfahren haben, dass also ein Computer die Arbeit an einem Wochenende macht, kann man das auf weitere Flüsse ausbreiten.
Und das am besten bundesweit. Der Vorteil? Eine üppige Datenbank mit Videos von Meerforellen.
Und das sind dann nicht nur die Daten über die Arten, sondern auch Daten über die Strömung, über Temperatur, Salzgehalt, Klimadaten. Und dann gibt es die Forschungsinstitute, zum Beispiel das Institut für Ostseeforschung, die dann ihre konkreten biologischen Fragestellungen an diesen Datenschatz stellen können, auch Simulationen fahren können, welche Maßnahme hat jetzt welchen Erfolg. Ich sage jetzt nur Festlegen von Fangquoten.
Wer Meerforellen zählen kann, der kann auch andere Arten erkennen. So auch Pflanzen und Lebewesen, die für unser bloßes Auge nicht immer zu sehen sind.
Eigentlich das Schöne ist, dass wir fast immer das Gleiche machen oder was sehr Ähnliches und die Anwendungsfelder uns eben in Nachhaltigkeitsbereichen suchen.
Das ist Dr. Philipp Vreh. Er interessiert sich für die Landwirtschaft, konkreter das Leben auf dem Feld. Mit Hilfe von KI sieht er genau, wer zu einer stabilen Lebensgemeinschaft beiträgt.
Insekten machen eben Geräusche und dort kann man dann eben auch rausfiltern, welche Insekten sind jetzt gerade da oder welche Insekten kommen jetzt auch gerade zu viel. Das heißt, man kann auch früh schon Sachen erkennen, bevor die dramatisch werden und dann eben da gezielt eingreifen.
Gerade wenn es um die Nutzung von Pestiziden geht.
Es geht fast ein bisschen wieder zurück zu so einer bäuerlich geprägten Landwirtschaft, wo die Leute jeden Flecken, auf denen sie wirtschaften, sehr gut kennen. Ich habe halt mehr Knechte oder mehr Personal, weil ich einfach eine KI habe, gucken wir uns irgendwie ein Getreidefeld an. Im Moment ist es so, ich möchte eigentlich alles, also nur Getreide haben, alle anderen Pflanzen nicht, weil das ist viel einfacher, das zu machen. Es ist aber nicht die effizienteste Lösung, sondern effizient wäre es dann auch gewisse Pflanzen zu fördern, wo man sagen würde, die passen eigentlich ganz gut.
Also wir sehen, Technik und künstliche Intelligenz können schon einiges für mehr Umweltschutz tun, aber wie ist es denn eigentlich so mit der Digitalisierung? In einer aktuellen Studie hat sich der IT-Branchenverband Bitkom mit der Frage beschäftigt, wenn alles digitaler wird. Ist das eigentlich gut oder schlecht fürs Klima? Judith Kösters hat sich das für und wieder mal genauer angeschaut.
Deutschland will 2030 im Vergleich zu heute, 2024, nochmal ein ganzes Stück besser werden im Klimaschutz. Statt wie jetzt deutlich über 700 Millionen Tonnen Treibhausgase pro Jahr, sollen dann nur noch gut 400 Millionen Tonnen ausgestoßen werden. Der IT-Branchenverband Bitkom hat eine neue Studie zu den Klimaeffekten der Digitalisierung vorgelegt. Bitkom-Vizepräsidentin Christina Raab präsentiert die Kernaussage der Studie.
Wir sehen, dass die Digitalisierung 73 Millionen Tonnen Einsparungspotenzial bringen kann. Das ist fast ein Viertel der Einsparungen an CO2, die wir 2030 erreichen müssen.
Ein Viertel des nötigen Klimaschutzes bis 2030 allein dank der Digitalisierung. Ist das zu hoch gegriffen? Nein, per se nicht, sagt etwa Jan Bieser, Assistenzprofessor für Digitalisierung und Nachhaltigkeit an der Fachhochschule Bern. Zumindest das Ziel hält er für richtig. Aber er sagt auch, die Bitkom-Studie konzentriere sich eben nur auf die möglichen positiven Effekte und lasse negative Effekte außen vor.
Um das an einem Beispiel noch klar zu machen, ich kann digitale Anwendungen dazu nutzen, um die Produktion von pflanzlichen Nahrungsmitteln effizienter, klimafreundlicher zu gestalten. Das berücksichtigt die Studie auch. Ich kann aber auch die Digitalisierung in der Landwirtschaft nutzen, um den Ertrag in der Fleischproduktion zu steigern, was dann am Ende des Tages wieder zu einer Erhöhung von Treibhausgasemissionen führen kann. Diese Effekte werden überhaupt nicht berücksichtigt.
Laut der Studie kann die Digitalisierung in allen Bereichen, die sich die Regierung aktuell in Sachen Klimaschutz vornimmt, Positives bewirken. Von Energieerzeugung und Industrieproduktion über Gebäude und Landwirtschaft bis hin zum Verkehr. Was auffällt? Beim Verkehr ist der geschätzte positive Effekt durch die Digitalisierung laut Bitkom im Vergleich am geringsten. Smarte Ampeln oder digital optimierte Verkehrsströme können die Emissionen allein wohl kaum im großen Stil verringern. Sven Hilbig, Digitalisierungsexperte der NGO Brot für die Welt, meint dazu:
Wenn wir einfach nur dahin kommen, dass unsere Verbrennerautos demnächst E-Autos sind und dass die autonom fahren, aber die Autoflotte nicht abgenommen hat, dann wird die ökologische Bilanz sicherlich nicht positiv sein.
Ziemlich einig sind sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dagegen, dass Digitalisierung im Energiesystem der Zukunft eine zentrale Rolle spielen sollte. Hier sind die von Bitkom in der Studie geschätzten Klimaschutzpotenziale dann auch am größten, erklärt Bitkom-Vizepräsidentin Raab.
Ein ganz großer Teil dabei ist das Thema Smart Grids, das heißt letztendlich intelligente Stromnetze, die es ermöglichen, die Stromerzeugung, die ja schwankt, insbesondere wenn wir in erneuerbare Energien gehen, auszugleichen und präzise zu steuern im Vergleich zum tatsächlichen Verbrauch.
Sprich, smartere Netze und Geräte werden vermutlich künftig dafür sorgen, dass private Waschmaschinen dann anspringen und E-Autos sich selbst gesteuert dann aufladen, wenn gerade viel Strom im Netz ist. Und Industriemaschinen sowieso. Dem Berner Forscher Jan Bieser ist wichtig zu betonen, Digitalisierung bietet enorme Chancen fürs Klima, wenn man sie richtig einsetzt.
Sie hilft mir im Prinzip grundsätzlich, Systeme langfristig besser zu planen, da ich besser verstehen kann, was sind die Konsequenzen von einer bestimmten Planung in Zukunft. Gleichzeitig ermöglicht es mir auch, Systeme besser zu steuern, wenn sie schon im Einsatz sind, sei es ein Verkehrssystem, sei es ein Stromnetz. Deswegen würde ich sagen, in allen Bereichen kann die Digitalisierung helfen.
Die Studie des IT-Verbandes Bitkom findet er im Ansatz deshalb nicht verkehrt. Nur
die Hauptaussage liest sich für mich so ein bisschen, wenn wir mehr Digitalisierung haben, wenn wir eine beschleunigte Digitalisierung haben, dann wird das automatisch zu mehr CO2 bzw. Treibhausgasemissionseinsparungen führen. Ich würde das eher ein bisschen differenzierter sehen. Wir müssen nicht einfach mehr digitalisieren, sondern wir müssen gezielter digitalisieren.
Wenn die Bitkom-Studie diese Diskussion anstoßen sollte, dann wäre sicherlich fürs Klima viel gewonnen.
Ein bisschen mehr Diskussionskultur über mehr Nachhaltigkeit könnte auch in Städten sinnvoll sein. Jeder zweite Mensch lebt heutzutage in einer Stadt. In Deutschland sind es sogar 3/4 aller Menschen. Und die Anzahl steigt, wie auch die Klimaerwärmung. Dabei ist ein Credo: Städte können die Welt entweder vor dem Klimawandel retten oder sie sind die Ersten, die untergehen. Schreibt auch Dr. Britta Axel in ihrem neuen Buch Städte auf dem Weg zur Nachhaltigkeit. Sie ist wissenschaftliche Referentin für Methoden der Transformationsforschung am Wuppertal-Institut und hat sich für ihr Buch mal angeschaut, welche Bemühungen es da in europäischen Städten so gibt. Ich habe vor der Sendung mit ihr darüber gesprochen.
Global, das Gespräch.
Frau Dr. Axel, warum haben Städte denn so ein großes Potenzial, wenn es darum geht, die Erderwärmung aufzuhalten?
Einerseits sind Städte enorm betroffen von den Konsequenzen von Klimawandel. Man denke an Hitzeinseln, man denke an Starkregenereignisse oder auch, wie viele Städte sind zum Beispiel nah am Wasser gebaut. Gleichzeitig wird aber eben in Städten unheimlich viel emittiert. Es werden sehr viele Rohstoffe dort verbraucht, sodass, wenn wir das Leben in Städten verändern, eben auch viel nachhaltiger werden können. Und da liegt eben das große Potenzial. Wenn wir ändern, wie wir in Städten leben, können wir eben viel nachhaltiger werden.
Was macht denn eine Stadt zu einer nachhaltigen Stadt?
Und das ist eine sehr gute Frage, auf die es sehr, sehr viele Antworten gibt. Und ich würde auch sagen, es gibt nicht die pauschale Antwort, sondern in meiner Forschung war es super spannend zu sehen, wie unterschiedlich diese Frage eben auch beantwortet wird. Je nachdem, wo die Interessen und die Spezialgebiete der Menschen liegen, mit denen ich dann auch geforscht habe, kann es sein, dass Leute einen ganz starken Fokus darauf legen, dass es zum Beispiel eben, dass kein Müll produziert wird beispielsweise, dass man eine Circular Economy hat, also eine Kreislaufwirtschaft hat. Es kann aber auch sein, dass ein ganz starker Fokus auf Treibhausgasemissionen gesetzt wird oder auch darauf, wie man sich ernährt oder die Wasserqualität oder Luftqualität. Das ist super unterschiedlich. Und im Endeffekt gehen da ganz viele Sachen miteinander einher. Und das macht es aber auch eben so schwierig, unser Leben in Städten umzubauen, weil es eben so vielfältig ist.
Hier ein Mittel, um da ein bisschen voranzukommen, schreiben Sie auch in Ihrem Buch, sind Transformationsinstrumente. Was ist denn das?
Also Transformationsinstrumente sind im Endeffekt Politikinstrumente, also Mittel, die man einsetzt, um Städte nachhaltiger zu machen. Und das kann beispielsweise sein ein Wettbewerb. Das kann aber auch sein ein Aktionsplan oder vielleicht auch ein Festival, wo eben ganz unterschiedliche Akteure aus der Stadtgesellschaft sich zusammenschließen und eben ein Angebot für ganz unterschiedliche Menschen schaffen, wo es sowohl ein Musikangebot gibt und Konzerte stattfinden, aber eben auch es Workshops gibt und Informationsangebote gemacht werden, um eben Aufmerksamkeit auf das Thema Nachhaltigkeit in ganz unterschiedlichen Facetten zu richten.
Klingt nach einem spielerischen Ansatz. Kann das denn auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit in der Stadt wirklich einen Beitrag leisten?
Ja, sie sind kein Zaubermittel. Das auf gar keinen Fall. Auch wenn es schön wäre, ich würde Ihnen jetzt total gerne sagen, das ist die Lösung. Sie sind kein Zaubermittel, aber sie haben durchaus Potenzial, etwas beizutragen. Transformationsinstrumente sind wahnsinnig vielfältig. Man kann nicht sagen, allgemein führen die zum Erfolg oder führen nicht zum Erfolg. Man kann das, was mit diesem weichen Instrument gemacht wird, kann man eben nicht gut in Zahlen fassen. Und deshalb wird sowieso ganz oft gesagt, naja, also bringt es überhaupt was, außer dass irgendwelche BürgermeisterInnen schöne Pressefotos machen? Also das ist auch ein Zitat. Und das ist so ein bisschen der Gestus, mit dem diesen Instrumenten ganz oft gegenübergetreten wird. Und auch verbunden ist ganz oft ein Marketingvorwurf. Ach, das ist ja alles nur Marketing. Aber ich glaube, oder das ist auch ein Punkt, den ich in meiner Arbeit eben mit herausgefunden habe, das stimmt durchaus und da muss man auch vorsichtig sein. Gleichzeitig haben die aber trotzdem Transformationspotenzial, weil sie eben Themen auf die Agenda setzen und auch in der Stadtgesellschaft diskutabel machen, die sonst eben nicht auf diese Art präsent werden. Und das Diskutieren von diesen Nachhaltigkeitsthemen ist einfach sehr, sehr wichtig dafür, dass dann tatsächlich auch Veränderungen eintreten können.
Potenzial ist also da. Was würden Sie sagen, was müssen wir denn machen, damit es jetzt wirklich was wird?
Ich glaube, wir müssen eben an ganz vielen unterschiedlichen Punkten ansetzen. Und ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist eine gemeinsame Offenheit dafür, was wir tun können, tun wollen und tun müssen. Und eben im Gespräch bleiben miteinander ist sehr, sehr wichtig. Aber eben mehr machen, ohne wird's nichts.
Ja, wer jetzt neugierig geworden ist, der kann ja mal nachschauen, wann das nächste Klimafestival in der nächstgelegenen Stadt ist und neben Musik hören und tanzen auch über das Klima ins Gespräch kommen. Das war Dr. Britta Axel vom Wuppertal-Institut über ihr neues Buch Städte auf dem Weg zur Nachhaltigkeit. Vielen Dank fürs Gespräch.
Nicht nur drüber reden, sondern auch wirklich was machen. Das hat sich auch ein junger Architekt aus dem Libanon gedacht. Äpfel und Salat im Garten, Zwiebeln und Knoblauch auf dem Dach. Nizar Haddad lebt im Einklang mit der Natur. Und das zahlt sich jetzt aus. In Zeiten der größten Finanz- und Wirtschaftskrise des Landes muss er sich nicht um hohe Stromrechnungen oder Blackouts fürchten. Anne Eimeling.
Eine Kanne heißer Tee mit frischen Kräutern aus dem Garten. Nisa Haddad weiß, was seinen Besuchern gut tut.
So this is rosemary and chamomile infusion.
Vom Wohnzimmer aus schaut der 38-Jährige durch ein großes, rundes Fenster auf die schroffen Berge, die das Dorf Baskinta überragen. Draußen liegt Schnee, drinnen ist es warm und gemütlich. In Baskinta ist Nisa aufgewachsen. Hier fühlt er sich zu Hause, in einem umweltfreundlichen Gebäude, das der Architekt selbst entworfen und gebaut hat.
Mich hat immer fasziniert, wie unabhängig und wirtschaftlich unsere Vorfahren gelebt haben. Auch wenn wir ein komfortableres und moderneres Leben führen, entwickeln wir uns doch eher zurück. Unsere Vorfahren waren nicht so abhängig von externen Ressourcen.
In Zeiten der größten Finanz- und Wirtschaftskrise in der Geschichte des Libanon erleben immer mehr Menschen im Land, wie wenig sie sich auf staatliche Dienstleistungen verlassen können. Deshalb sammelt Nisar Regenwasser und versorgt damit seine Pflanzen. Im Wintergarten wächst Salat. Auf dem Dach seines Hauses erntet er Zwiebeln und Knoblauch. Wie viele Libanesen hat Nisar eine enge Bindung zu dem Dorf, aus dem seine Familie stammt. Er verbringt so viel Zeit wie möglich hier im Norden des Landes. Doch für seine Arbeit als Architekt muss er seinen Lieblingsort auch oft verlassen. Dann fährt er mit dem Auto hinunter ans Meer. In der libanesischen Hauptstadt Beirut hat Nisar auch studiert. Dauerhaft leben möchte er dort aber nicht. Schon gar nicht in Zeiten der Krise.
Nachhaltiges Leben hat für viele Menschen gerade keine Priorität. Wir befinden uns im Libanon leider in einer Art Überlebensmodus. Das bedeutet, alle versuchen irgendwie mit den sehr harten wirtschaftlichen Bedingungen klarzukommen. Für anderes bleibt den Menschen keine Zeit.
Vielen mangelt es auch an Geld. Die meisten wissen kaum noch, wie sie ihre Familien ernähren sollen. Und wer es sich leisten kann zu bauen, denkt selten an nachhaltige Architektur. Dabei sei umweltfreundliches Bauen nicht unbedingt teurer als herkömmliche Bauweisen, meint Nisar. Das ist ein Grund dafür, dass er sich beim Bau seines eigenen Hauses für nachhaltige Materialien, aber auch für eine nachhaltige Bewirtschaftung entschied. Die Fensterrahmen aus Holz, die Innenwände aus alten Weinflaschen.
No, these are wine, different glasses. This is a gin bottle, this is a wine bottle.
Wine bottles, alcohol bottles, empty bottles.
Und der Strom stammt aus Solarzellen auf dem Dach.
Heating and cooling should be taken into consideration.
Wie das Haus geheizt oder gekühlt werden kann, sollte von den Architekten mitgedacht werden, bevor elektromechanische Systeme ins Spiel kommen. Die Fenster des Hauses sind vor allem nach Süden gerichtet, damit wir mehr Sonne bekommen. Das Haus ist gut isoliert, damit das Wasser gut abfließen kann. Ich versuche, so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen. Dadurch reduziere ich automatisch auch den Stromverbrauch.
Die Heizkosten kann Nisar so auf ein Minimum senken. Seine Besucher sind von der Kreativität und der Gemütlichkeit des kleinen Hauses angetan. Der ideale Ort, um gemeinsam eine Flasche Wein zu genießen, finden Nisars Cousin und seine Freunde.
Das Haus ist modern, passt aber zum Umfeld und befremdet einen nicht. Es entspricht der Umgebung, mit den Bögen und den alten Steinen zum Beispiel. Es hat keine geraden Linien und wirkt ganz natürlich. Das mögen die Menschen hier.
Ruhe und Entspannung, das genießt Nisar Haddad in seinem Heimatdorf am meisten. Und weil er sich selbst mit Obst, Gemüse und Strom versorgt, leidet er viel weniger als seine Landsleute unter der Staatskrise im Libanon. Bald will er mit dem Ausbau seines Hauses beginnen. Vielleicht bekommt er künftig noch häufiger Besuch.
Das wäre doch schön. Und damit endet das Umweltmagazin Global für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Nadine Gode. Tschüss und machen Sie es gut.